Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Tax-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Steuern sparen, Geld sparen, Zeit sparen. Dass das auch Private können und nicht nur Unternehmerinnen und Unternehmer, das wollen wir im vierten Teil unserer Serie heute erläutern. Zu Gast im Steueraffenstudio ist wieder unser Experte Thomas Berghofer von der Hoferleitinger Steuerberatung und er wird uns heute hoffentlich ein paar wertvolle Tricks und Tipps geben. Hallo Thomas.
Servus Simone, grüß dich.
Welcome back. Wir sind beim Thema Steuern sparen für Private angelangt. In den ersten drei Teilen hast du uns ja umfangreich darüber informiert, wie man als Unternehmer, als Unternehmerin, Unternehmer eben Steuern, Zeit, Geld sparen kann, aber dass das eben auch Privatpersonen können. Das ist ja vielen nicht ganz klar und ich hoffe, da wirst du heute ein bisschen Licht ins Dunkel bringen.
Versuchen wir es zumindest.
Ja. Das heißt, was gibt es für Private? Wie können die ihre Steuerlast drücken?
Vielleicht einmal nur so ein bisschen eine definitorische Geschichte. Das heißt, wir sind mal im außerbetrieblichen Bereich unterwegs. Wir reden jetzt von Leuten, die vielleicht nur ein Dienstverhältnis haben oder in Pension sind oder eine Vermietung haben. Solche Dinge, die letztlich einmal keine betrieblichen Einkünfte betreffen oder von dem unabhängig sind, gibt es ja neben Ausgaben, die unmittelbar mit der Einkünfteerzielung zusammenhängen. Ja, das wäre im betrieblichen Bereich die Betriebsausgaben oder bei einem Dienstverhältnis die sogenannten Werbungskosten, wo es auch berufsbedingte Ausgaben sind, zum Beispiel für Fortbildung, die ich mir selber zahle oder für irgendwelche Fachliteratur, die ich mir selber anschaffe, gibt es noch eigene Aufwandskategorien, die mit all diesen beruflichen Dingen im engeren Sinn nichts zu tun haben. Da gibt es sogenannte Sonderausgaben und es gibt sogenannte außergewöhnliche Belastungen. Und haben wir gedacht, die außergewöhnlichen Belastungen sind es wert, dass man die mal vielleicht genauer anschaut, auch aus aktuellem Anlass, Hinblick auf die Unwetterschäden vielleicht ein bisschen beleuchtet. Und dann gibt es natürlich auch ein weiteres Thema, das nicht uninteressant ist, das ist das Thema Kinder. Auch hier gibt es die Möglichkeit, steuerlich was zu gestalten und ich würde sagen, starten wir mit den außergewöhnlichen Belastungen.
Perfekt, weil ich meine, muss sagen, erfahrungsgemäß hat da ja der Gesetzgeber in den letzten Jahren immer mehr und mehr Einschränkungen getroffen. Das heißt, wenn ich jetzt die Arbeitnehmerveranlagung hernehme, ich kann immer weniger absetzen und reinnehmen. Ne? Also ist überhaupt noch was möglich?
Grundsätzlich ja, aber ich gebe dir recht, es hat sich doch im Laufe der Jahre etliches verändert. Das hängt halt auch damit zusammen, dass die Steuergesetzgebung eine sehr kurzatmige Materie ist, wo im Prinzip auch immer anlassbezogen Jahr für Jahr zahlreiche Änderungen erfolgen. Aber das sind Geldbeschaffungsmaßnahmen des Staates und das ist jetzt nichts, was so in Stein gemeißelt ist, wie zum Beispiel das allgemeinbürgerliche Gesetzbuch, wo uns die Juristen dann irgendwie milde lächelnd anschauen und sagen, so quasi, was habt ihr für einen Stress mit den ganzen gesetzlichen Neuerungen, aber wir kriegen jedes Jahr mindestens zwei neue Kodizes, weil sich dann einfach für das Budget, für die Geldbeschaffungsmaßnahmen des Staates die Politiker wieder neue Regelungen ausdenken.
Aber da trifft man schon zu weit ab. Fokussieren wir uns auf die außergewöhnlichen Belastungen. Du hast gesagt, da ist was machbar.
Ja, das stimmt. Vielleicht einmal nur zur Definition, um die Dinge voneinander abzugrenzen. Also im betrieblichen Bereich sind wir nicht. Die Sonderausgaben haben wir jetzt auch einmal beiseite geschoben. Das ist auch eine eigene Kategorie von privaten Ausgaben, die unter anderem Steuern sparen helfen können. Aber die sind sehr ausgedünnt worden, wie du ja schon bemerkt hast im Laufe der letzten Jahre. Da ist also nur mehr wenig möglich. Stichwort vielleicht Kirchenbeitrag, da kann sich jeder noch was vorstellen. Die außergewöhnlichen Belastungen sind aber so ein bisschen ein Thema, wo man sich noch mehr bewegen kann und wo auch mitunter das dann schon auch zu erheblichen Effekten führt. Ja. Vielleicht von der Definition her, was eine außergewöhnliche Belastung ist. Das ist eine Ausgabe, die ich habe, die grundsätzlich außergewöhnlich sein muss, wie es der Name schon sagt. Sie muss zwangsläufig entstehen, das heißt, ich darf mir es nicht aussuchen können, ob ich das will oder nicht, und sie muss meine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit wesentlich beeinträchtigen. Ja. Kurze Illustration dazu, was keine außergewöhnliche Belastung ist. Ich habe jetzt von einem Klienten eine Anfrage bekommen, der Sohn hat geheiratet, ob die Hochzeitskosten eine außergewöhnliche Belastung sein könnten. Habe ich leider in dem Fall verneinen müssen, weil sie wird hoffentlich zwangsläufig zustande gekommen sein, diese Eheschließung.
Trifft nicht ganz die Kriterien,
die Voraussetzungen. Die Außergewöhnlichkeit ist vielleicht auch nicht gegeben, weil geheiratet wird durchaus öfters. Und wie gesagt, die Zwangsläufigkeit hoffe ich doch auch nicht, aber die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, dass die mitunter beeinträchtigt wird, vor allem wahrscheinlich nach einer Ehe, aber während der Ehe sollte es nicht so sein. Also das geht einmal definitiv nicht. Es gab einmal in grauer Vorzeit die Möglichkeit, Geld zu bekommen bei Eheschließungen, aber unter dem Titel außergewöhnliche Belastung ist das nicht möglich. Also da haben wir vielleicht zumindest einmal die Kriterien ein bisschen abgeklopft. Was jetzt mal keine außergewöhnliche Belastung ist, Umkehrschluss, was ist eine außergewöhnliche Belastung? Das sind so Dinge, die man nicht aussuchen kann. Das heißt, das wären Naturkatastrophen, das wären irgendwelche gesundheitlichen Leiden zum Beispiel. Und ich würde sagen, genau diese zwei Dinge sollten wir uns vielleicht jetzt mal aus aktuellen Lass genau anschauen. Umwetterkatastrophe hat ja bekanntlich in Österreich gewütet und da zahlreiche Haushalte geschädigt. Da hat es abgedeckte Dächer gegeben, da sind Keller unter Wasser gestanden, da ist natürlich viel Schaden entstanden. Da ist die Frage, kann man den steuerlich verwerten? Grundsätzlich ja. Ja.
Aber was ist da möglich? Welche Kosten kann ich dafür verwerten? Weil das, da fällt mir mal spontan so Reparatursachen fallen mir da ein, ne?
Wenn du gestartest, Simone, vielleicht gehen wir noch ein bisschen vom Definitorischen her bei den außergewöhnlichen Belastungen in den Gesamtüberblick hinein und entwickeln wir von dort diese zwei Themen Gesundheitskosten und Katastrophenschäden weiter, weil die in unterschiedliche Rubriken der außergewöhnlichen Belastungen reinkommen.
Gerne.
Die außergewöhnlichen Belastungen werden ja in zwei Untergruppen unterschieden. Da gibt es die außergewöhnlichen Belastungen mit Selbstbehalt und es gibt dann im Gegenzug dazu natürlich auch welche ohne Selbstbehalt. Ja, die muss man mal von der Kategorisierung auseinanderhalten, weil das dann auch zu unterschiedlichen Effekten führt. Ja, mit Selbstbehalt heißt, damit eine Belastung außergewöhnlich und wesentlich beeinträchtigend ist, muss sie einen bestimmten Prozentsatz des Jahreseinkommens der jeweiligen Person überschreiten. Erst dann ist eine Außergewöhnlichkeit gegeben. Ja. Das heißt, bei einem Einkommen von zum Beispiel höchstens 7.300 Euro ist ein Selbstbehalt von 6% zumutbar und es ist bis dahin immer noch keine außergewöhnliche Belastung.
Das heißt aber, der Selbstbehalt hängt immer ein bisschen von der Höhe des Einkommens ab.
Das ist richtig, das heißt, der ist bis zu 12% betragend. Das heißt, wenn ich jetzt ein Verdiener bin, der 100.000 Euro steuerpflichtiges Einkommen hätte in einem Jahr, dann wären 12.000 Euro zum Beispiel an Kosten zumutbar, ohne dass es eine außergewöhnliche Belastung wird.
Und wenn alles, was drüber ist, ist quasi dann?
So ist es. Der übersteigende Teil ist dann in dem Fall steuermindernd, Steuerbemessungsgrundlagen mindert berücksichtigbar. Und wenn wir jetzt einen typischen Vertreter für diese außergewöhnlichen Belastungen mit Selbstbehalt anschauen, ist der verbreitetste Typ, sind die Gesundheitskosten oder die Krankheitskosten in dem Fall. Das heißt, das sind Arzt- und Krankenhaushonorare, das sind Kosten für Medikamente, das heißt Rezeptgebühren, das sind aber auch Psycho- und Physiotherapien, das können auch homöopathische Präparate sein, Kosten für Zahnersatz, das heißt, wenn ich da jetzt eine Brücke bekomme, Zahnarztkosten habe, aber auch Entbindungskosten oder Fahrtkosten zum Arzt oder ins Spital und explizit vom Gesetzgeber angeführt, nicht aber Verhütungsmittel.
Ja, also das ist jetzt und wahrscheinlich auch keine Nasen-Brust-OPs, Haarimplantate, das fällt wahrscheinlich auch nicht unter die Kategorie außergewöhnliche Belastung mit Selbstbehalt, oder?
Es fällt nicht deswegen drunter, weil es erstens heißt Krankheitskosten und ich sage mal, kosmetische Vergrößerungen gelten jetzt per se mal nicht als Krankheiten. Und ich habe es mir auch dann selbst ausgesucht. Das heißt, es hat die Notwendigkeit nicht bestanden. Wenn es medizinisch notwendig ist, kann ich natürlich alle diese Selbstbehalte, die mir haften bleiben, in diesen Pott Krankheitskosten reinschmeißen und schauen, ob ich dann in Summe über diesen prozentuellen Selbstbehalt darüber komme. Wenn ich zum Beispiel, was auch durchaus nicht so selten ist, eine medizinisch bedingte Brustverkleinerung habe, weil ich zum Beispiel massive Probleme mit der Wirbelsäule habe, dann ist das wieder was anderes. Dann fällt es tatsächlich in diese Krankheitskosten hinein, wenn ich in weiterer Folge dann Behandlungskosten habe, die ich selbst tragen muss. Das heißt, medizinisch nicht notwendige Eingriffe, die nur irgendwelche Nasenkorrekturen betreffen, Schönheits-OPs im weitesten Sinne, sind da nicht darstellbar als außergewöhnliche Belastung. Die spielen da nicht mit. Im Grunde genommen hat man aber da eh ein großes Portfolio und wir haben ja schon gesprochen über die Einnahmen- und Ausgabenrechner. Auch hier ist eine ähnliche Logik dahinter zu sehen, nämlich es ist entscheidend die Zahlung. Das heißt, es müssen die Kosten tatsächlich geldmäßig in diesem Jahr angefallen sein, indem ich sie geltend machen will. Das heißt dann, wenn ich zum Beispiel eine Gebisssanierung habe und ich will mein ganzes Gebiss jetzt auf Vordermann bringen, dann macht es Sinn, alles in ein Jahr zu packen und nicht auf 2 Jahre aufzuteilen, weil sonst mitunter das Risiko besteht, dass ich eigentlich über dem Selbstbehalt in beiden Jahren nicht rüberkomme und sich das nicht auswirkt. Das heißt, wenn ich sage, ich habe Hausnummer 20.000 Euro jetzt für mein neues Gebiss investiert, dann macht es sehr Sinn, das in ein Jahr rechnungsmäßig hineinzubekommen, weil damit schlägt es eher durch in die außergewöhnliche Belastung, als wenn ich sage, ich habe jetzt in 2 Jahren jeweils 10.000 Euro und komme über den Selbstbehalt von 12.000 Euro zum Beispiel nicht drüber. Ne? Dann verpufft das wirkungslos.
Du bist auf der Suche nach einem Steuerberater? Dann bist du bei Hofer Leitinger Steuerberatung gut aufgehoben. Nutze jetzt die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs. Denkbar, machbar. Mehr dazu unter www.hoferleitinger.at.
Aber Thomas, da fragt mich, da brennt mir jetzt eine Frage auf der Zunge und zwar, klar, dass das Privatpersonen machen können, da macht Sinn, aber wenn ich jetzt sage, ich bin eine Unternehmerin und will auch schöne Zähne haben und saniere mein Gebiss, ich kann ja keine außergewöhnlichen Belastungen absetzen, oder? Oder kann ich das als Betriebsausgaben an geltend machen, die Gebisssanierung, oder wie läuft es da?
Außergewöhnliche Belastungen betreffen jetzt einmal grundsätzlich den außerbetrieblichen Bereich oder das private Leben. Das ist eigentlich im weitesten Sinne Einkommensverwendung, nennt sich das. Ja? Also Betriebsausgaben und Werbungskosten hängen ja zusammen mit der Einkunftserzielung. Da verdiene ich das Geld. Hier bei den außergewöhnlichen Belastungen ist dann die Frage, was mache ich mit dem verdienten Geld? Das ist dann der zweite Schritt, wenn ich dann das Geld quasi privat ausgebe. Wofür gebe ich es aus? Ja? Das heißt, Betriebsausgabe, Zahnsanierung wird sich nicht ausgehen, aber natürlich können Unternehmer auch, die sind ja auch jenseits der betrieblichen Sphäre auch Privatpersonen und auch die haben natürlich das Recht, außergewöhnliche Belastungen geltend zu machen, weil sie natürlich ganz normal wie jeder andere auch krank werden können und damit ihren Aufwand haben, weil sie einen Sehbehelf brauchen, weil sie einen Kuraufenthalt sich leisten müssen, weil sie irgendwelche Arztkosten haben. Das ist in diesem Falle natürlich auch hier möglich.
Das heißt aber im Sinne der Einkommensteuererklärung wahrscheinlich dann.
Richtig. Also ich kann diese außergewöhnlichen Belastungen üblicherweise darstellen im Zuge der Jahressteuererklärung. Die Unternehmer müssen ohnehin, wenn sie natürliche Personen sind, eine Einkommensteuererklärung abgeben. Und im Zuge dieser Einkommensteuererklärung gibt es dann sowieso die Rubriken Sonderausgaben und außergewöhnliche Belastungen. Und dann kann ich all diese außerbetrieblichen privaten Themen, die unter Umständen steuerlich verwertbar sind, standardmäßig eintragen. Ich muss nur schauen, dass ich das im Bewusstsein, dass das möglich ist, im Jahr schon laufend zusammen sammle, damit ich dann für den Jahresabschluss parat habe. Und ich habe auch den Vorteil, wenn ich zum Beispiel ein Alleinverdiener bin, wo mein Lebenspartner, Lebenspartnerin nichts verdient oder nur sehr wenig verdient, dass ich diese außergewöhnlichen Belastungen auch mitnehmen kann oder die außergewöhnliche Belastung für die Kinder mitnehmen kann. Es müssen nicht immer nur meine persönlichen Dinge sein, die dann zur außergewöhnlichen Belastung führen, sondern die Gesundheitskosten für all diejenigen, für die ich unterhaltsverpflichtet bin, die kann ich dann mit reinziehen. Obendrein führt es dazu, dass dann eigentlich Kinder auch helfen, den prozentuellen Selbstbehalt zu reduzieren. Das heißt, man kann im Groben sagen, dass pro Kind ein Prozentpunkt weniger Selbstbehalt anfällt. Also auch das ist dann mit zu berücksichtigen. Das heißt, die persönlichen Lebensverhältnisse, für wie viele habe ich zu sorgen, wie hoch ist mein Einkommen, spielen ebenfalls mit eine Rolle, wie hoch dann die außergewöhnlichen Belastungen sind. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Gesundheitskosten habe, Krankheitskosten von 5.000 Euro, dann kann es sein, wenn ich ein niedriges Einkommen habe, komme ich über meinen persönlichen Selbstbehalt drüber und habe eine außergewöhnliche Belastung. Dieselben 5.000 Euro sind bei einem Gutverdiener keine außergewöhnliche Belastung, weil er über den prozentuellen Selbstbehalt nicht drüber kommt. Das heißt, auch hier kommt es im Einzelfall darauf an, knacke ich diesen prozentuellen Selbstbehalt bezogen auf das Einkommen und helfe mir bestimmte ergänzende Sachverhalte, sprich Anzahl der Kinder und Alleinverdienerstatus, dass ich vielleicht dann leichter über den Selbstbehalt drüber komme oder zusätzliche Sonderausgaben noch mit, außergewöhnliche Belastungen noch mit hineinpacke. Ja.
Gut, da sind wir natürlich immer in dem Bereich der außergewöhnlichen Belastungen mit Selbstbehalt. Du hast erwähnt, dass es auch außergewöhnliche Belastungen ohne Selbstbehalt gibt.
Das ist richtig. Diese außergewöhnlichen Belastungen ohne Selbstbehalt spielen sich vor allem in dem Bereich ab, wo es wirklich um tragische Geschichten geht. Das sind eigentlich zum Beispiel auch so Themen wie der Bereich der Behinderungen und chronischen Krankheiten, wo es Pauschalsätze gibt pro Monat, zum Beispiel für spezielle Verpflegungsdiäten und auch in Abstufung dessen, wie hoch der Grad der Behinderung ist. Da will ich aber gar nicht tiefer einsteigen, da sind die Leute meistens, die es betrifft, ohnehin schon sehr gut informiert. Was mir aber vielleicht jetzt noch ein Bedürfnis ist anzubringen, und das ist ja auch in der Steiermark passiert, ist, dass diese Umweltkatastrophen auch bei uns Einzug gehalten haben und dann Hochwasser, Erdrutsch, Vermurrungsschäden passiert sind oder auch noch Schneekatastrophen vom Winter oder eben Sturmschäden, wo es dann darum geht, dass all diese Folgekosten, die daraus entstehen, das heißt für die Aufräumarbeiten und für die Wiederbeschaffung, außergewöhnliche Belastungen sein können, insoweit Kostenersätze, die gewährt werden, abgezogen sind.
Aber ja, wie viel Geld, wenn ich jetzt da wirklich da betroffen bin von einer Naturkatastrophe, weil es mal, weiß ich nicht, der Wind hat mir das Hausdach abgedeckt, ich habe auch Reparaturkosten. Was heißt das jetzt, außergewöhnliche Belastung ohne Selbstbehalt? Wie viel kann ich da wirklich absetzen und wie viel Geld kriege ich da wirklich zurück?
Da gibt es jetzt auch kein Limit. Mhm. Das ist das Positive an der ganzen Geschichte. Das heißt, da ist jetzt vom Gesetzgeberseite her keine Einschränkung erfolgt, dass diese Belastungen gedeckelt sind. Wenn ich jetzt sage, ich habe ein Hausdach verloren, das muss ich jetzt ersetzen und davor muss ich das Ganze abtransportieren lassen und Aufräumarbeiten machen, dann Hausnummer habe ich 100.000 Euro Kosten, die Versicherung zahlt mir 70.000 Euro davon, die ich glücklicherweise durch eine Polizei abgedeckt habe, dann bleiben mir da draus 30.000 übrig und diese 30.000 kann ich als außergewöhnliche Belastung tatsächlich ansetzen, ungekürzt.
Und kriege ich da dann 30.000 zurück oder wie schaut das aus?
Nein, das mindert mir jetzt nur die Bemessungsgrundlage. Das heißt, das wäre schön, dass der Staat mir die 30.000 Euro quasi eins zu eins ersetzt. Die 30.000 Euro mindern nur die Bemessungsgrundlage für die Einkommensteuer. Das heißt, wenn ich jetzt in der Progression 50% wäre zum Beispiel und ich komme jetzt in diese außergewöhnliche Belastung mit 30.000 Euro, die ich selbst zu tragen habe, dann würden mir die 30.000 15.000 Steuer ersparen. Das ist eigentlich.
Okay, das ist so die Rechnung.
Mhm. Genau. Das heißt, die Geschichte wirkt sich natürlich bei jedem unterschiedlich aus, weil wir, wie wir schon besprochen haben, ist der Einkommensteuertarif gestaffelt. Und wenn dasselbe Hausdach jetzt bei einem anderen davonfliegt und der auf 30.000 Kosten sitzen bleibt, dann hat der womöglich nur eine Steuersparnis von 40% oder weniger. Und schlimmstenfalls, wenn in dem Fall der gar keine Einkommensteuer zahlt, dann ist die Steuersparnis null. Also das heißt, es hängt auch hier davon ab, wie hoch ich in der Progression bin, wie sehr sich dann ein Betrag der außergewöhnlichen Belastung in Form einer Steuerminderung niederschlägt. Das heißt, schlimmstenfalls hilft mir die außergewöhnliche Belastung gar nichts, weil wenn ich nicht genug Einkommen habe, um überhaupt Steuer zu zahlen, dann habe ich auch nichts, was ich dann letztlich an Geld mehr spare dadurch.
Du hast gesagt, neben den außergewöhnlichen Belastungen ist das Familienthema auch noch so ein Steuersparansatz.
Ja, da gibt es natürlich als eigene Kategorie das Thema des Familienbonus oder Familienbonus Plus, wie er jetzt heißt. Hier besteht ja auch die Möglichkeit, steuerlich zu optimieren. Und das Schöne bei dem Familienbonus Plus ist, dass der 1:1 ausbezahlt wird. Das
vielleicht heißt, ganz kurz für all jene, die es nicht wissen, was ist der Familienbonus Plus?
Hier ist es so, dass ein Kind gemäß Familienlastenausgleichsgesetz, also gemäß FLAG, pro Jahr zu einer Steuerersparnis führt von maximal 2.000 Euro jährlich. Das heißt, das sind 166,68 Euro monatlich. Diese Steuersparnis kann ich insofern schon berücksichtigen, dass ich während der laufenden Lohnabrechnungen der monatlichen das mit berücksichtigen lasse und den verminderten Steuerbetrag nur abgezogen bekomme. Oder ich kann es auch so machen, dass ich es am Ende des Jahres einmalig im Zuge der Veranlagung mit berücksichtige. Das Thema, das wir angesprochen hatten bei den außergewöhnlichen Belastungen, findet sich da ein bisschen fortgesetzt, dass ein Familienbonus Plus als Steuergutschrift natürlich nur dann einen Sinn macht, wenn derjenige, der den Familienbonus Plus beantragt, auch derjenige ist, der tatsächlich auch Steuern zahlen müsste. Wenn der keine Steuern zahlen muss, dann kriegt er als Steuergutschrift natürlich auch nichts heraus, weil diese 2.000 Euro nur von der Steuer abgezogen werden, dann kriege ich auch keine Negativsteuer ausbezahlt. Das heißt, mein Tipp diesbezüglich ist, zu schauen, ob man den Familienbonus Plus tatsächlich selbst verwerten kann oder ob es nicht besser ist, rechnerisch, wenn ich den zum Beispiel teile, was die Möglichkeit dazu gibt, zwischen den Partnern oder zwischen den Eltern oder ob ich es dem anderen Partner zur Gänze gibt, weil das Familieneinkommen in Summe so mehr Entlastung erfährt, als wenn ich es nur einem zuteile, weil wenn ich zum Beispiel bei der Mutter nur 300 Euro Steuerbelastung habe und den Familienbonus zur Gänze mit den 2.000 Euro abziehe, dann hätte ich 1.700 Euro Überhang, die wirkungslos verpuffen. Die Mutter bekommt nur 300 Euro und die restlichen 1.700 sind ehrlich verloren. Da wäre es sinnvoller zu sagen, okay, dann gebe ich idealerweise diesen Familienbonus Plus weiter an den Kindsvater. Der kann sich die 2.000 zur Gänze abziehen und kriegt diese Steuervergütung 1:1 dann wirklich auf seinem Abgabenkonto gutgeschrieben.
Vorausgesetzt, er verdient natürlich auch mehr.
So ist es. Also auch hier ist muss leider eine Einzelfallbetrachtung gemacht werden, weil es grundsätzlich immer auf den Sachverhalt im Einzelnen ankommt. Das heißt, schnelle Auskünfte sind meist die falschen. Deswegen mein Appell, bitte im Zweifel nachfragen, um auf diese Rahmenbedingungen einzugehen, die beim jeweiligen zutreffend sind, um aufgrund dessen das Steueroptimale von der Vorgangsweise herauszuholen.
Und glaube ich auch beim Familienbonus Plus, der steht ja in der vollen Höhe nur bis zum 18. Geburtstag des Kindes zu und danach gibt es eine reduzierte Variante, oder?
So ist es. Der reduziert sich dann von 2.000 Euro auf 700 Euro jährlich, wenn für das Kind noch Familienbeihilfe bezogen wird. Das heißt, der ist gestaffelt. Ich sage mal, das Standardmodell mit den 2.000 ist jetzt einfach zu rechnen, weil dann kriegt jeder Elternteil 1.000 Euro, das ist schön zu rechnen. Aber es ist richtig, dass das jetzt nicht ad infinitum geht, sondern erstens muss die Eigenschaft als Kind gegeben sein im Sinne des Familienlastenausgleichsgesetzes. Sprich, ich muss noch Familienbeihilfenbezieher sein für das Kind oder das Kind selbst kriegt die Familienbeihilfe. die Kindereigenschaft geht im Laufe des Lebens nicht verloren, wohl aber die Eigenschaft, ein Kind im Sinne des Flack zu sein. Das heißt, solange ich obsorgeverpflichtet bin gegenüber dem Kind und Familienbeihilfen auch das Thema ist, kann ich den Familienbonus Plus beantragen, danach nicht mehr. Das heißt, auch hier ist zu checken, Kind ist nicht gleich Kind, ich muss schauen, sind die Voraussetzungen gegeben und wenn ja, wo wirken sie sich am besten aus?
Das heißt aber, dann haben wir diese Steuersparmöglichkeiten, die Privatpersonen zur Verfügung steht, mit den außergewöhnlichen Belastungen und dem Familienbonus Plus eigentlich de facto ausgeschöpft, oder?
Ich sage mal, die Komplexität ist durchaus im Detail erheblich, aber grosso modo sind wir jetzt da mit dem Thema, glaube ich, soweit durch, weil es auch zu kasuistisch dann wird, um das in einem Podcast-Rahmen unterzubringen. Wenn es noch Fragen gibt, würde ich sagen, bitte kurz einfach melden bei dir, Simone, und sei so lieb, gib mir die Anfragen weiter, kümmere mich gern darum.
Man kann aber dir auch direkt ein Mail schicken, wenn du uns deine Mailadresse noch einmal verrätst.
thomas.berghofer@hoferleitinger.at.
Perfekt. Und natürlich alle Anfragen oder Fragen zum Thema Steuersparen, die über unsere Social-Media-Kanäle eintreffen, leite ich dir natürlich umgehend weiter. Danke, Thomas, übrigens für den fabelhaften Überblick. Also ich glaube, in 4 Teilen haben wir jetzt das Thema Steuern sparen gut abgedeckt. Und natürlich im Einzelfall ist immer der Steuerberater des Vertrauens zu kontaktieren, um mögliche Gestaltungsvarianten eben noch auszunutzen oder im Detail zu besprechen.
Ja, ich glaube, man muss das sehen als groben Überblick, um einmal die Stichworte zu kennen, auf die es drauf ankommt. Im Detail kann ich nur empfehlen, kurz nachzufragen, damit man den Sachverhalt runterbrechen kann auf die jeweilige Einzelperson, weil, wie wir ehrlich erörtert haben, kommt es ja vielfach darauf an, ob die Voraussetzungen im Einzelnen zutreffend sind oder wie ausgeprägt sie sind, sodass ehrlich das jetzt nur ein genereller Überblick ist und keine Einzelberatung ersetzen kann. Das heißt, von der Seite habe ich versucht, einmal diese groben Punkte mal zu erörtern und bei Rückfragen einfach bitte melden.
Perfekt, dann danke euch fürs Zuhören und danke dir, Thomas, für deine Ausführungen.
Gerne, gerne.
Tschüss.
Das war Steueraffe. Wenn ihr noch Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, nutzt die Social Media Kanäle. Den Steueraffen findet ihr auf Facebook und auf Instagram. Hinterlasst einfach ein Like oder einen Kommentar. Und wenn ihr keine Podcast-Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert den Steueraffen in eurer favorisierten Podcast-App. Weitere Infos findet ihr auch unter www.steueraffe.at. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, gut gebrüllt im Steuerdschungel.